Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Markus Bangen, den CEO des größten Binnenhafens der Welt, dem Duisburger Hafen, zu Gast. Ich habe mit Markus ein sehr umfangreiches Gespräch rund um die zahlreichen Herausforderungen gesprochen, vor denen Duisport aktuell steht. Markus erklärt mir aber auch sehr genau, welche Weichen dort gerade gestellt werden, um den Hafen auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Für jeden Logistiker ein Gespräch, das man gehört haben muss. Los geht's! Hallo Markus, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Du Markus, mir ist gerade aufgefallen, als ich deine Historie studiert habe, dass du in diesem Jahr dein Jubiläum feierst. 25 Jahre Duisport, ist richtig? Habe ich richtig recherchiert? 25 Jahre.
Das ist richtig recherchiert. Ich gehöre hier so langsam zum Inventar oder bin der Methusalem der Veranstaltung.
Ja, nach deinem Alter zum Urteil musst du als Azubi angefangen sein, oder wie? Was war, wo bist du eigentlich?
Nee. Ich war schon ein fertig studierter Jurist und zugelassener Rechtsanwalt und wollte eigentlich nur 3 Jahre Justiziar für Europas größte Baustelle. Damals haben wir das berühmte ehemalige Kruppstahlwerk in Duisburg-Rheinhausen abgerissen. Mhm. Das war damals die größte Baustelle Europas. Nur das mal 3 Jahre machen und dann weiterschauen, das hat erkennbar nicht funktioniert mit dem Plan. Ich bin immer noch da.
Und so bist du uns erhalten geblieben, so bist du in die Logistik gekommen.
Da wollte ich zugegebenermaßen immerhin.
Ja,
also das war schon
okay.
Das Thema. Ich weiß, dass ich 2 linke Hände habe und habe mich dem Thema Logistik dann mit Büchern genähert. Dann kann ich weder mich selbst noch andere verletzen. Ja. Aber das war schon da immer der Schwerpunkt. Seerecht, Seehandelsrecht, Intermodal, Container.
Spannend, spannend.
Ja. Ich bin schon nicht unabsichtlich hier gelandet, wobei ich zugeben muss, eigentlich wären es damals mehr die Flughäfen gewesen. Da bin ich am Ende auch hergekommen.
Okay, okay. Aber versuchst du so ein bisschen so einen Kontakt zur Basis zu behalten? Also verbringst du auch mal Zeit selber am Hafen, bist du mal auf dem Schiff unterwegs und machst mal so hier Gemba Walks, solche Rundgänge da im Hafengebiet?
Jede Woche mehrmals.
Okay.
Das ist, Hafen kann man aus meiner Sicht nicht führen, wenn man nicht tief drin ist in diesen Bereichen. Ich gehöre zu den weniger werdenden Menschen, die sagen, es muss ich selber gesehen haben. Theoretisch mich über etwas zu unterhalten, macht mir keinen Spaß. Wir haben ein Bereisungsschiff, unser wichtigstes Vermarktungsinstrument. Das ist mehrmals die Woche unterwegs. Und ich sehe zu, dass ich hier in meinem Hafen regelmäßig unterwegs bin, mitbekomme, was passiert. Macht nicht immer Freude für meine Kollegen, weil ich komme dann auch mal mit Hinweisen zurück, die nicht für Begeisterung sorgen. Und etwas gefährlich ist es, wenn ich sage, auf meiner Modelleisenbahn zu Hause geht das, warum geht das hier nicht? Dann wissen alle, okay, er war wieder im Hafen unterwegs.
Ja, finde ich enorm wichtig. Ne? Also ich, Zeit zurückgespult, ganz, ganz früher, als ich so Zivildienst gemacht habe und neben Studio nebenbei habe ich im Hafen von Bremerhaven gearbeitet. Ne?
Ja.
Also habe da so Container gelascht und solche Sachen. Und da kriegt man natürlich schon mit, wie so die Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen über die Leute sprechen, die in der Geschäftsleitung sitzen.
Ja, klar.
Ne? Also Elfenbeinturm und völlig realitätsfremd und die kommen hier, die wissen gar nicht, was hier los ist und so weiter. Und man muss ja auch die Unterstützung von der Basis haben, um überhaupt gute Entscheidungen durchbringen zu können. Ne?
Ich meine, bei uns heißt unsere Hauptverwaltung hier ist auch weiß. Die heißt wahlweise Yachtclub oder Weißes Haus oder Sonnendeck.
Genau,
das ist, glaube ich, Usus, egal wie nah dran in dem Fall der Vorstand ist am operativen Geschäft. Aber ich war hier mehr als 15 Jahre auch fürs Personal verantwortlich.
Ja.
Das sind meine Leute, das macht heute seit 1. Januar meine Vorstandskollegin Jordana Sperling. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine Belegschaft und ganz viele Leute kenne ich und es ist schön zu sehen, wenn man jetzt Führungskräften begegnet, deren Azubi-Vertrag man vor 15 Jahren selber unterschrieben hat.
Oh,
das
ja,
macht
das
am
ist,
meisten Spaß.
Das ist spannend, dass Leute lange, lange Zeit dabei bleiben. Ne? Ja. Spannend. Jetzt bist du seit 2021, August, also auch
richtig,
jetzt irgendwie fast Jubiläum, 4 Jahre dabei als Vorstandsvorsitzender von der Duisburger Hafen AG. Rückblickend, was sind so deine größten Erfolge? Worauf bist du stolz, was du in diesen 4 Jahren da bisher erreicht hast?
Zum einen, dass wir eine andere Stimmung wieder im Unternehmen haben. Also es ist Aufbruchstimmung. Es ist in der Belegschaft One Duisport, ist nicht nur so ein dummer Spruch, sondern etwas, was aus der Belegschaft kreiert worden ist, was in den internen Runden kreiert worden ist. Und man schon merkt, man merkt es überall. Ich bin nun seit 2008 im Vorstand gewesen. Also ich rede hier über Dinge, die ich mit zu verantworten hatte in diesen Bereichen. Und da die Veränderung zu sehen und auch die Umfragen zu sehen, was jetzt positiv gesehen wird, das macht stolz. Genauso, dass wir unser, ja, ich sag mal, angespanntes Verhältnis, neudeutsch sagt man zu den Stakeholdern, zu den Anwohnern, zur Stadt Duisburg deutlich verbessert haben, dass der Hafen nahbar ist, dass wir zuhören und man uns abnimmt, dass wir uns kümmern. Wir liegen nun mal als Binnenhafen mitten in der Stadt und inzwischen belasten wir auch alle der 7 Bezirke der Stadt Duisburg. Es gibt keine Region in Duisburg, die nicht merkt, dass sie auch den weltgrößten Binnenhafen hier in der Stadt haben. Wir haben ein unglaubliches Prä, dass der Hafen hier zur DNA gehört. Der Hafen an sich ist vollkommen unstreitig, man ist stolz auf diesen Hafen, aber wir hatten es etwas übertrieben mit der Missachtung dem Nicht-Mitnehmen unserer uns umgebenden Bürger und das haben wir gedreht, die alle sagen, ja, wir sind informiert, dann ist das in Ordnung. Krass formuliert, die wollen es halt nicht aus der Zeitung erfahren, sondern vom Hafen, was passiert. Was mich stolz macht, wir haben seit über 20 Jahren nicht eine einzige Klage gegen ein Genehmigungsverfahren beim Ausbau des Duisburger Hafens gehabt. Also das funktioniert. Duisburg Gateway Terminal ist in Betrieb gegangen. Das ist ein Meilenstein, Europas größtes Container-Terminal im Hinterland. Das erste klimaneutrale Terminal. Muss man ja immer vorsichtig sein mit diesen Begriffen jetzt. Aber es heißt klimaneutral, weil es nicht grüne Energie aus dem Netz bezieht, sondern weil es sie selber produziert. In einer Mischung aus Photovoltaik, Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff und BHKWs mit Wasserstoff gefahren. Das ist jetzt im Vollbetrieb und das Terminal kann tatsächlich off-grid operieren. Schönheitsfehler ist der Preis, der derzeit am Wasserstoff dran steht.
Okay, lass uns nochmal parken, können wir dann nochmal drüber sprechen. Dieses Duisburg Gateway Terminal, super spannend. Lass uns dann nochmal im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Aber ich habe mir nochmal die Bilanzen aus dem letzten Jahr angeschaut und da war die auch relativ gut aufgestellt. Ich hatte erwartet, dass es vielleicht ein schwieriges Jahr gewesen ist, 2024. Wenn man so die Zahlen beobachtet, war das eigentlich keine schlechte Performance. Und ihr könnt durchaus stolz sein auf das, was ihr 2024 da erreicht habt, oder?
Ja, in der Tat, das habe ich auch so gesagt in der Bilanzpressekonferenz. Das ist vor allen Dingen, weil alle Konzernbereiche hervorragend performt haben. Alle haben über Budget performt. Das ist ein Teil. Wir sind ja eher ein Unikum in unserer Aufstellung. Einerseits das klassische Hafengeschäft, Landlord, Infrastrukturen, Suprastrukturen, wie man die kennt. Dabei aber ein sehr großes Real Estate-Geschäft, muss man natürlich sagen. Mit den ganzen Lockport-Arealen spielt das bei uns eine große Rolle. Wir haben das nicht verkauft. Wir verkaufen Flächen nicht, wenn sich das vermeiden lässt. Wir haben eine 500.000 Quadratmeter Warehouse, die wir schlüsselfertig entwickelt haben im Hafen und selber vermieten. Zusätzlich insgesamt sind es knapp 2,2 Millionen Quadratmeter. Das ist erstmal ein Backbone, das muss man sagen. Das ist natürlich stabil und das sind inzwischen auch alles Kunden aus der oberen Kategorie, die dort gerade stehen. Aber auch Intermodalbereich, genauso wie unser großer Industrielogistikbereich, alle haben hervorragend dazu beigetragen. Das ist normal auch eine Stärke, dass sich unsere verschiedenen Geschäftsbereiche untereinander ein bisschen ausgleichen. Also wenn wir sagen, die Krise in der normalen Logistik, gehen sie rein, arbeiten die Maschinen- und Anlagenbaukollegen noch die Aufträge von vor 3 Jahren ab und wenn bei denen dann die folgende Krise ankommt, ist der Rest des Unternehmens schon wieder auf dem Weg aus der Krise raus. Im letzten Jahr war aber gar keiner in der Krise, das war hocherfreulich. Also wir beschweren uns überhaupt nicht.
Ja, aber trotzdem, was sind so ein paar Schönheitsflecken? Also ich meine, nicht alles, was glänzt, war Gold in der Bilanz oder im letzten Geschäftsjahr. Was sind so ein paar Dinge, wo du sagst, hätte es auch ein bisschen besser laufen können? War ich ein bisschen enttäuscht?
Ja, sagen wir mal so, wir sind deutlich länger. Wir haben ja entschieden, im Hafen umzustrukturieren. Ne? Wir können keine Maßflakte bauen, wie die Kollegen in Rotterdam. Um uns rum ist derzeit keine Brownfield- oder Greenfield-Fläche ersichtlich. Also müssen wir auch erstmal da umstrukturieren und haben uns bei bestimmten Hafenarealen einfach gefragt, okay, ist das nice to have, hoffentlich bezahlen die Kunden noch möglichst lange, hat das Zukunft? Oder müssen wir einfach sagen, nee, das hat keine Zukunft, dann lass uns jetzt umstrukturieren und rangehen. Also es ist zum ersten Mal vorgekommen, dass Duisport auch mal einen Vertrag nicht verlängert oder gekündigt hat. Auch bei Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren da sind. Und dieser Prozess zieht sich deutlich länger, als auch ich das mir so vorgestellt habe. Was du natürlich in der Bilanz kräftig merkst, die Einnahmen sind weg, denn du hast die Flächen freigezogen, geräumt, teilweise Flächen oder Gebäude, die ewig abgeschrieben waren, also Umsatz gleich Ergebnis, etwas vereinfacht gesagt. Du brauchst Genehmigung, du musst Entwicklung haben. Bei bestimmten Flächen musst du warten, bis die allerletzte Fläche in 3 Jahren frei wird. Das merkst du dann schon in deiner Bilanz. Also hätten wir das nicht getan, wäre es im letzten Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung der Profit sicher deutlich höher gewesen. Mhm. Aber wir haben uns bewusst entschieden, auch mit unseren Aktionären zu sagen, ja, besser dann ändern und in die Zukunft investieren, wenn es gerade gut läuft,
ja,
als es dann unter Druck zu machen. Aber gefallen mir einige Freiflächen im Hafen, wo immer noch keine Bagger stehen? Nee. Nee, tun sie nicht. 2 davon stehen aber jetzt in diesem Jahr die Bagger und es wird gearbeitet und da gucke ich dann wieder sehr gerne hin, wenn ich rumfahre.
Mhm. Wenn das Ganze jetzt hier im August 2025 auf, mehr als die Hälfte des Jahres rum, wie bist du bisher zufrieden mit dem Geschäftsverlauf in diesem Jahr?
Also wenn man sich die, kann man ja abendfüllen über die äußeren Einflüsse und Dinge, die auf uns hereinprasseln. Eigentlich kann man ja jeden Morgen sagen, erstmal gucken, was der Verrückte in Washington gestern wieder entschieden hat.
Ja.
Absolut zufrieden, wir laufen voll auf Planniveau.
Mhm, mh.
Jetzt in diesem Jahr ist es sicherlich so, dass einzelne Bereiche besser performen und dafür dann die doch Krisenrückgänge anderer Bereiche mehr als ausgleichen.
Okay, lass noch ein bisschen weiter sprechen über diese großen Herausforderungen der tatsächlich, ne? Geopolitische Natur beispielsweise, ja. Zölle und alles, was uns alle belastet. Die deutsche Industrie, deutsche Wirtschaft, aber euch auch ganz besonders. Was macht dir die größten Bauchschmerzen? Ist es die Unsicherheit?
Ach, da sage ich mal fast, an die Unsicherheit hat man sich ja schon fast gewöhnt. die Unsicherheit ist die neue Sicherheit.
Mhm.
Was uns zwischendurch, also die Eskalation, die wir zwischendurch zwischen Iran, USA und Israel hatten, die hätte Qualität gehabt, die gesamte Weltwirtschaft sehr, sehr schnell und sehr, sehr nachhaltig doch nochmal einen Quantensprung härter zu treffen, als das, was wir derzeit haben. Da sieht ja nun so aus, als würde das nicht weiter in diese Richtung eskalieren. Ansonsten, die Unsicherheit ist natürlich da. Wir merken es bei allen in ihren Investitionsentscheidungen. Es gibt wenig Projekte, wo derzeit eine FID getroffen wird, um nicht zu sagen, es gibt keins. Das ist aber nicht nur Herr Trump mit den Zöllen. Da ist es, glaube ich, der Mann ist mal gerade 7 Monate im Amt. Wir haben noch über 3 Jahre vor uns.
Ja.
Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir hätten gerne mal Planbarkeit und dass das dabei belässt, ich glaube, das wird nicht passieren.
Hm.
Haben wir aber auch auf nationaler und europäischer Ebene, wenn es um Energiewende geht und Entscheidungen. Und das ist ein großes Thema, dass du auf der Basis dann halt lieber, das sehen wir bei den Kunden, in Regionen der Welt investierst, wo du vermeintlich mehr Klarheit zumindest bei den lokalen Rahmenbedingungen hast. Wenn ich so die Thema, die ersten Auswirkungen der Zölle, sind wir mal ehrlich, im Containerbereich, im Container-Terminal-Bereich haben wir eher davon profitiert.
Mhm.
Es waren ja schon Anwandlungen von Lieferketten-Themen wie zu Corona-Zeiten und die Container-Terminals, sowohl hier als auch in unseren Beteiligungen an Antwerpen zum Beispiel. Ich sage mal, die Ops-Leute, die Operations-Leute sind wieder mal kurz vorm Herzanfall jeden Tag und haben Nervenzusammenbruch, während der CFO schon im Mai gesagt hat, das Jahr ist eingetütet, wir gucken nur noch, wie viel Budgetüberschreitung wir haben werden im Ergebnis. Ist erstaunlich, nachdem wir diese Rückentwicklung hatten, nach Corona, alles war Nearshoring und wir brauchen und so peu à peu haben die Finanzer doch wieder die Oberhand, nicht so viel Kapitalbindung und gewonnen. Da war radikal dann in den ersten Monaten unter Trump wieder vollkommen anders. Hauptsache wir haben Kauf,
ja,
und Storage ist überhaupt gar kein Problem. So Mittelding wäre mal ganz nett.
Ja, vor allem diese Schwankungen, ne? Diese Schwankungen sind ja auch fatal, ja. Die kannst du ja auch nicht abfedern in
der Regel, ne? Was wir so nicht wirklich einschätzen können, ist, wie sich dann jetzt mögliche Dinge mit der Ukraine und Nicht-Ukraine,
mhm,
wirklich langfristig auswirken. Was wir merken, ist, dass man hat ja früher so ein bisschen gesagt, die 3D der Häfen, Digitalization, Decarbonization und Demography, da ist eigentlich ein viertes dazugekommen, Defense. Und mhm, ich glaube, das trifft inzwischen alle Seehäfen und die großen Binnenhäfen, insbesondere entlang des Rheins, genauso, und da müssen wir uns auch alle an die Nase packen. Warum wir alle so heftig dran geglaubt haben, dass wir jetzt im immerwährenden Frieden und dem Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wohnen dürfen. Und das, was man jetzt so wieder aufbaut, hätte man einfach nicht abreißen sollen. Dann,
ja, aber vielleicht ein zukünftiges Wachstumsfeld für euch, ne? Da könnt ihr in gewisser Weise auch von profitieren.
Ja, das ist sicherlich so. Wir merken es in der Industrielogistik ja. Wir haben da einige der großen deutschen Konzerne schon lange als Kunden in diesem Bereich.
Mhm.
Deren Auftragslage hat sich jetzt nicht verschlechtert in den letzten 3 Jahren, das muss man
ja
klar so sagen. Da kriegt man dann auch Investitionsentscheidungen und Commitments, die uns dann dazu bringen, in Warehouse-Kapazitäten, in Abfertigungskapazitäten zu investieren. Ansonsten ist natürlich auch bei uns sehr viel Infrastruktur die Frage. Also wenn ich mir angucke, was da jetzt für ein Förderprogramm aus Brüssel kommt und mit welcher Finanzausstattung, wäre, glaube ich, vor 4 Jahren vollkommen undenkbar gewesen, dass solche Dinge für auch Zivilverteidigung, Resilienz der Wirtschaft, immer noch auch dieses Thema Unabhängigkeiten von China schaffen, wie genau das gehen soll, ist mir noch nicht ganz klar. Aber da ist schon auch eine ganze Menge in Bewegung, wo man, wenn man sich umdreht, sagt, weil man das ist gefühlt gestern, wäre das völlig illusorisch gewesen.
Ja, total. Ja, kommt vielleicht auch mal zu, dass die Sicherheitsanforderungen auch nochmal enorm wachsen. Wahrscheinlich sind da nochmal große Investitionen notwendig, wie beispielsweise die ganze Infrastruktur, die ja kritisch ist in allen Fällen, wie ihr da entsprechend sattelfest aufgestellt seid, weil das war in der Vergangenheit ja auch nicht wirklich Ziel oder auch nur keine, gab es keine Notwendigkeit.
Die großen Terminals hier haben natürlich alle sich irgendwann dem ISPS-Code unterworfen. Eine Menge bei uns in Duisburg, weil sie ja tatsächlich Seeschiffe abfertigen. Wir sind ja bis Duisburg für die Floßseeschiffe ganz gut zu erreichen. Also ich sage immer, die Presswerke von Mini, BMW Mini in Großbritannien, kriegen ihren Stahl per Seeschiff von ThyssenKrupp hier bei uns aus dem Hafen, jeden Tag fährt eins. Hm. Nichtsdestotrotz waren das eben halt ein paar Terminals, die im ISPS-Code unterliegen. Ansonsten sind wir die Binnenhäfen nun mal mitten in der Stadt und öffentliche Straßen oder Straßen, die uns gehören, aber öffentlich zugänglich, da kommen auf uns nochmal ganz neue Herausforderungen zu. Wir betrachten ein bisschen mit Sorge, dass das Gesetz, die gesetzliche Grundlage für die kritische Infrastruktur ja immer noch irgendwo zwischen, wir kennen den Referentenentwurf der Ampel, den wird es wohl so nicht nochmal geben, irgendwas müsste passieren, wir wissen aber, dass die Häfen erstmal nicht drinstehen, weil der Bund sagt, Häfen sind Ländersache. Das haben wir beim Thema Hafensicherheit alle schon mal erlebt, dass wir dann auf einmal 16 Bundesländer mit 16 Meinungen hatten, die in 16 verschiedenen Varianten versucht haben, dieses umzusetzen in Landesgesetze. Das sollten wir jetzt bei den finanziellen Herausforderungen, die da kommen, tunlichst irgendwie lassen. Zumindest die nordrhein-westfälische Landesregierung hat das verstanden, sieht das genauso und sagt, wir müssen reden, das kann nicht sein, dass wir unterschiedliche Anforderungen in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen stellen. Hoffen wir mal, dass das auch so kommt. Aber es ist ein Umdenken ja auch insbesondere in der Bevölkerung, bei uns, bei den Unternehmen, was uns ehrlich gesagt aber auch hilft, weil wir jetzt Dinge, die in den Seehäfen schon gang und gäbe sind und im Hinterland massiv auf Widerstand stoßen, jetzt unter dieser Flagge auch umsetzen können.
Mhm. Gib mal ein Beispiel, also, dass das Ganze ein bisschen greifbar macht.
Ja, nimm mal das Thema Lkw-Voranmeldung. Das ist in den Seehäfen vollkommen normal. Aus Sicht der Lkw-Fahrer im Hinterland eine nationale Katastrophe, wo wir sagen, naja gut, aber wenn du nicht angemeldet bist, wirst du in Zukunft durch die Sicherheitskontrolle nicht mehr durchkommen. Mhm. Es ist recht einfach und die wird nicht mehr nur am Terminal sein, sondern die wird es halt auch vor der Einfahrt in ganze Hafenbereiche geben müssen, wofür wir erst die Voraussetzungen schaffen müssen und wofür wir sie verbauen müssen. Aber es ist nichts, was die Unternehmen hier nicht kennen. Sind wir ehrlich, die sind in 2 Stunden in Antwerpen und 2,5 Stunden auf der Maasvlakte, wo das gang und gäbe ist und jeder von denen fährt da mehrmals wöchentlich hin. Mhm. Aber kritischer werden die Angler, die heute noch so in den Duisburger Hafen irgendwo rein laufen können. Und hier werden sogar Angelscheine ausgegeben, nicht von uns, sondern von der Stadt Duisburg. Ob man diese Fische essen will oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Aber solche Dinge, ahne ich mal, wird es in Zukunft nicht mehr geben.
Ja. Jetzt nochmal zurück zur Konjunkturlage und die Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten. Hast du eher einen Blick auf die globale Weltlage und was sich da tut? Oder auf die europäische Wirtschaft oder die deutsche oder tatsächlich auch die regionale? Was sind da so die größten Bereiche, die dir am meisten Kopfzerbrechen oder all of the above?
Also sagen wir mal so, alle Bereiche, die du genannt hast, sind dabei. Regional, Duisburg, das ist kein Geheimnis. Einer noch immer der größten Schwerindustriestandorte, die wir in Deutschland haben und in Europa immer noch der größte Stahlstandort. Hier stehen mehrere tausend, fast 10.000 Arbeitsplätze derzeit zur Disposition. Einen erheblichen Teil davon, dafür muss man kein Prophet sein, wird es über kurz oder lang auch kosten in diesen Themen. Das macht was. Ja? Es trifft uns nicht so sehr, aber natürlich den Standort Duisburg wird es heftig treffen. Also auch das schauen wir uns an. Wir engagieren uns und schauen, was wir dort tun können. Das Schlimme ist aber, die meisten Entscheidungen werden ja nicht in Duisburg getroffen, sondern auf ganz anderer Ebene, auch mit ganz anderen Interessenlagen. Dazu kommt national, dazu kommt international. Wir sind extrem international vernetzt. Wir sind mit unserem Standort Nordrhein-Westfalen extrem international vernetzt. Wir können nicht sagen, was interessiert mich denn, was zwischen China und seinen Nachbarstaaten im südchinesischen Meer passiert. Das hat 1:1 Auswirkungen hier bei uns, zeitverzögert. Und das, was mir da eigentlich ein Stück weit, ist das ja auch spannend, wenn Bewegung in der Welt ist, die schiere Anzahl von Krisen oder Entwicklungen oder Konfrontationen, die sich jetzt so in den letzten, ja, ich würde mal fast sagen, in den letzten 1,5 Jahren nimmt es doch rapide zu. Das ist schon schwierig, ein armfüllendes Thema, die nur hintereinander durchzugehen. Und die sind in ihren Auswirkungen nur schwer zu greifen. Wir reagieren ja nun durchaus mit unserem internationalen Netzwerk. Wir gehen im August, naja, vielleicht Anfang September, mit dem Terminal bei Istanbul in Betrieb mit unserem türkischen Partner. Wir sind in Triest. Wir sehen einerseits die Verschiebung, die die Industrie vornimmt. Wir sehen die steigende Wettbewerbsfähigkeit, wenn ich nur in Europa bin, der Mittelmeerhäfen. Mhm. Wir sehen massiv, wie sich die Flachbahnen durch die Alpen auswirken, jetzt schon. Wir haben derzeit 9 Züge die Woche, allein unter Duisport-Beteiligung zwischen Triest und Duisburg. Mhm. Da ist extrem viel Türkei-Ladung drauf. Warum wächst die so? Natürlich, weil Nearshoring in der Türkei gewählt wird. Türkei hat einen großen Vorteil in vielen Dingen, sie gehört halt nicht zur EU. Mhm. Ist aber nicht China. Wir sehen, wie sich Triest ist MSC, Genua PSA, wir sehen, wie die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Wir sehen, dass der dänische Ministerpräsident nach Rijeka zum Baubeginn eines Maersk-Terminals fährt. Wir alle, denke ich, wissen, was Cosco in Piräus macht und was dort entwickelt wird. Ich schaue mir Ungarn an, was dort rund um Debrecen zum Beispiel an, ich nenne da Sonderwirtschaftszonen, ausgewiesen wird mit mehreren Hunderttausenden von Hektaren Flächen. Sowas kenne ich nur vor 10, 15 Jahren aus China, wenn dort solche Riesenareale freigegeben wurden. Das muss uns als Standort durchaus zu denken geben. Mhm. Werden wir das verhindern, dass es dort Bewegung gibt der Wirtschaft? Nein. Aber der Ansatz Duisburger Hafen ist, ja, da müssen wir mit unseren Kunden aber mit wenigstens und vernetzt bleiben, sehen, was passiert und zumindest den Bereichen der Industrie, die bei uns sind und bleiben, die top-optimale Vernetzung und das heißt auch die Möglichkeit, im Nachtsprung Richtung Mittelmeerhäfen zu kommen, zu ermöglichen. Das sehen wir ja heute auf den Zügen, die wir von Duisburg nach Wien fahren, waren noch vor 5, 6 Jahren erheblicher Anteil Container, die über Antwerpen oder Rotterdam reinkommen. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Mhm. Es kommen für den österreichischen Markt über diese Dinge nichts, das ist verloren. Und wenn man umgekehrt sieht, wie Kopa und Triest für diese Bereiche wachsen und welche Volumina dort umgeschlagen werden. Plus das, was noch in den Markt kommt und wir sind halt nicht mehr im Mittelmeer bei den vermeintlich useligen Hafenverwaltungen, die da agieren, sondern da sind die weltweiten Player, nee, die in Rotterdam und Antwerpen und in Hamburg auch agieren, aktiv. Ja. Also die wissen schon, wie man so ein Terminal betreibt. Und ich sage immer, naja, wir gucken uns in Triest direkt neben einem unserer Terminals, bauen große Logistiker quasi auf die Grenze zu Slowenien. Wird dort drin ein italienischer Kollege oder Kollegin arbeiten? Nein. Slowenien und Kroatien ist knapp 36 Kilometer weg. Die Bustransfers sind Pfennigsbeträge im Vergleich zu diesem Ding. Werde ich das aufhalten? Nein. Mhm. Will ich es aber versuchen, möglichst bei uns mit dort reinzubringen? Ja, muss ich. Und das ist unsere Strategie, wenn man sich fragt, warum denn so ein Binnenhafen sich international bis nach China in Terminals und in Netzwerken beteiligt. Es hat immer den Hintergedanken, den nordrhein-westfälischen und deutschen Industriestandort vernetzt zu halten. Mhm. Und möglichst viel hier hinzuholen und umgekehrt auch klarzumachen, machst du Logistik über Duisburg, bist du top vernetzt. Das geht auch über Genua und Triest, wenn du möchtest.
Ja, jetzt war ja lange Zeit ja diese große Hoffnung, dass Duisburg so ein Endpunkt für die neue Seidenstraße, Transporte aus China, Zugverkehr und so sein könnte. Ist heute 2025 der Enthusiasmus noch genauso groß, wie es noch vor ein paar Jahren aussah?
Sagen wir mal so, wir haben derzeit immer noch 25 Züge die Woche, Bräter, Propter in beide Richtungen. Mhm. Also es gibt keinen Standort, ungefähr ein Drittel aller Züge, die überhaupt aus China Richtung Europa fahren, fährt nach Duisburg. Mhm. Und naja, der Enthusiasmus bei denen, zu denen ich mich zähle, die sich in der Sache damit beschäftigt haben, war nie so groß, wie die Duisburger Hafen AG es vielleicht nach außen verkauft hat. Da haben wir deutlich zu viel und deutlich zu enthusiastisch drüber gesprochen, denn die Kapazitäten oder Kapazitätslimits, zum Beispiel bei den Grenzübergängen von Polen in diesen Bereichen, denn es ist ja eine durchaus zweischneidige Situation, dass wir vollkommen unproblematisch nach wie vor diese Züge durch Weißrussland und Russland abwickeln, dass das von der EU-Kommission ausdrücklich gewollt ist und ausdrücklich freigegeben ist, auch von den USA, und deswegen eine russische Staatsbahn nicht sanktioniert wird, die ja nun unzweifelhaft eine tragende Rolle beim Krieg in der Ukraine spielt. Auf der anderen Seite ist der Bedarf schon nach wie vor da. Der Wettbewerb dieser Züge ist ja nicht die Seefracht, sondern die Luftfracht. Und es sind die Unternehmen drauf, die sagen, ich kann nicht 10 Wochen präterpropter Seefracht in Kauf nehmen. Ich muss aber auch nicht 48 Stunden für deutlich mehr Geld Luftfracht haben. Mir reicht eine Planbarkeit 12 bis 14 Tage in den Ankünften. Und diese Nachfrage ist ungebrochen. Am Ende der Tage sind alle Kunden, bis auf die, die mit Dual Use oder Pentagon-Verträgen nicht durch Russland fahren, alle zumindest in Teilen wieder auf diesen Zügen, weil sie sagen, rein wirtschaftlich kann ich das gar nicht ersetzen, sonst müsste ich alles per Luftfracht fliegen in diesen Bereichen.
Was sind das in erster Linie für Güter, die da aktuell transportiert werden?
Also aus China kommt so ziemlich alles, was China produziert, aber insbesondere hochwertige Elektronik in diesen Bereichen. Richtung China gehen sehr viel Maschinen- und Anlagenbauteile. Da sind wir beim Thema Dual Use durch Russland. Geht sehr viel Autos nach wie vor, die in Containern. Du bist halt in Chongqing, relativ weit weg von einem chinesischen Seehafen, von wo dann das Luxusauto transportiert werden müsste. So kommt es direkt beim Besteller an. Sehr viel Milchpulver und ähnliche Dinge, das, was China sehr stark importiert. Ausrichtung China auch sehr stark. Großkunden sind diese sogenannten Fast Fashion Retailer, also die im Schnitt alle 14 Tage ihr Sortiment wechseln, damit junge Damen wie meine Tochter auch alle 14 Tage vorbeikommen. Und das haben die bis zur Einrichtung dieser Zugverbindung alles geflogen. Also diese 8-Euro-T-Shirts sind geflogen worden, weil wenn du alle 14 Tage dein Sortiment wechselst, dann musst du sicher sein, dass es auch alle 14 Tage da ist, die neue Produktion. Da sehen wir zum Beispiel die Verschiebung sowohl Richtung Bangladesch als auch Richtung Türkei. Das ist weit davon entfernt, es ersetzen zu können, aber es sind nennenswerte Teile inzwischen, die dort herkommen, aber das ist das, was auf den Zügen ist.
Aber gerade dieses Fast Fashion, was ich da, oder das, was Temu und Shein und solche Player, die du da ja mit ansprichst, das, was die machen, da ist doch noch enormes Potenzial. Ist da abzusehen, dass sich das dramatisch nochmal erhöht? Oder ist die Kapazität auch gar nicht da? Gibt es also gar nicht mehr Züge? Kann man da nicht mehr ausbauen nach oben?
Shemu Ten fliegen komplett. Ja. Also die sind nicht auf diesen Zügen, es sind die europäischen Fast-Fashion-Leute.
Ah, okay, hatte ich eben falsch verstanden. Okay, alles klar.
Nee, das machen E-Commerce, ja, ist da drauf, aber schon die Dinge, die nicht innerhalb von 48 Stunden irgendwo sein müssen. Da ist deutlich mehr Potenzial, ja, wäre es, aber wir pushen es auch nicht, solange wir durch Putins Reich oder zumindest solange es diese Zustände gibt. Ein großes Riesenthema ist die Chemie. Und es scheitert nicht an Russland oder Europa, sondern daran, dass Chemie in China per se eigentlich nicht per Bahn gefahren werden darf. Das heißt, ein Tankcontainer mit Schwefelsäure darf in China, während Europa sagt, der muss auf die Bahn, sagt China auf gar keinen Fall. Ja, das ist uns zu gefährlich. Also für die Chemieindustrie wäre es für den Austausch zwischen den Werken in Europa und in China der Big Point. Denn die Reedereien Deepsea sind nicht scharf drauf, wie wir alle wissen, 500 Tankcontainer mit bestimmten Materialien an Bord zu nehmen. Das war ja auch ein großes Thema vor dem Ausbruch oder dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass die Automobilhersteller quasi täglich Züge pendeln hatten zwischen ihren chinesischen Werken, den europäischen Werken, weil sie dann einfach schlicht bestimmte Teile nur in China und bestimmte nur in Europa produziert haben. Und die sind innerhalb von 14 Tagen getauscht worden. Das sind auch die Treiber hinter den Verkehren über den sogenannten Mittelkorridor. Unser Terminal in Kartepe, Istanbul, liegt an der Hauptstrecke nach Ankara und Kars, wo du dann über Baku und dann die Fähren übers Kaspische Meer Russland umgehen kannst. Ist es derzeit wettbewerbsfähig, dieser Verkehre? Naja. Da ist halt auch noch so ein Thema, die Kaspische Meerquerung hat durchaus noch Lernpotenzial, wobei die Eisenbahnfähren noch aus Sowjetzeiten funktionieren wie am Schnürchen, sind eher die Häfen auf beiden Seiten, die ein bisschen kritisch sind. Mhm. Und da sind gerade die Autohersteller und die Hersteller, die aus Compliance- oder Selbstverständnisgründen sagen, nee, wir dürften zwar, aber wir wollen nicht durch Russland, da sind die großen Zulieferer, die in China groß produzieren, in Europa sagen, wir wollen diesen Weg haben. Mhm. Die Testzüge jetzt brauchen 30 Tage, solange die Schiffe weiter ums Kap der guten Hoffnung fahren, kannst du da noch drüber reden, wenn sich das irgendwann normalisiert.
Ja.
Nein, das. Ja, ja. Aber wir haben für die andere Relation 10-12 Jahre Lernzeit gebraucht. Es wäre komisch, wenn das auf einer anderen Relation jetzt in anderthalb Jahren wird perfekt wie am Schnürchen laufen würde.
In der Tat. Markus hat eben schon mal so ein Vorzeigeprojekt erwähnt, das ich da ganz gerne noch eingehen wollte, und zwar dieses Duisburg Gateway Terminal. Ja. Das habt ihr letztes Jahr die erste Bohrphase ist abgeschlossen, ihr habt es in Betrieb genommen. Erklär uns bitte, was das damit auf sich hat, warum das notwendig war, sowas da. Das ist ein richtig, richtig großes Projekt. Da sind viel Investitionen, was da reinfließt. Ja. Da habt ihr existierende oder Bereiche, die ursprünglich mal für Kohle, glaube ich, benutzt wurden, ganz neu gedacht sozusagen. Das war Brownfield in dem Fall, also ihr könntet es von vornherein, von Grund auf sozusagen neu aufbauen. Wie sieht das heutzutage aus? Was sehe ich da, wenn ich da August 2025 aufschlage? Und wie sieht es aus, wenn das Ganze dann wirklich fertig ist?
Ja, das ist in der Tat richtig. Das Areal, das Hafengebiet heißt auch Kohleninsel nach wie vor. So heißt das auch ganz offiziell. So ist es 1896 gebaut worden und hat bis zum Jahr 2020 ausschließlich Kohleumschlag stattgefunden.
Ja.
Viele, viele Jahrzehnte heimische Kohle aus den Zechen des Ruhrgebiets. Verteilung nach Deutschland, das heißt sowas wie Kraftwerke in Mannheim haben ja viele Jahrzehnte die Kohle aus Duisburg bekommen, dann eben das übliche viele, viele Jahre Importkohle, komplett gedreht, die dort lag. Die Pläne dort ein Containerterminal zu errichten, ich habe hier immer die Suprastruktur verantwortet, seitdem ich 2008 im Vorstand bin, habe einfach nur mal rumgesponnen mit unserem damaligen Technikprokuristen. Wo könnten wir denn 850 Meter Bahngleise hinlegen? Da kam das natürlich. Sah super aus, habe aber auch ich gesagt, habe ich auch einmal im Vorstandskreis gezeigt. Haben alle gesagt, tolle Sache, aber ich sage ja, wird wohl nie kommen. Dann habe ich sie in die Schublade gelegt und vor 19 aus der Schublade wieder rausgenommen.
Mhm.
Und gesagt, ja, könnte man jetzt ja doch mal drüber nachdenken. Entstanden, warum brauchen wir das? Kohle brauchen wir einerseits in der Dimension nicht mehr. Wir kommen von 30 Millionen Tonnen Kohle im laufenden Jahr. Wenn es noch eine halbe Million Tonnen wird, ist viel, die im Duisburger Hafen.
Ja.
Da kennen wir jede Tonne mit Namen, die können wir persönlich annehmen. Da wissen wir, wo die hingeht. Und haben gesagt, wir waren in der Situation Duisburg sehr gewachsen. Als ich hier anfing, 380.000 Toy im Jahr, in der Spitze 4,3 Millionen. Jetzt vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, jetzt sind wir wieder bei den 4 Millionen. Da laufen wir sehr drauf hinaus, werden die 4 Millionen in diesem Jahr auch wieder überschreiten. Und wir hatten die Situation, dass die Terminals in Duisburg eher so wie ein Flughafen, ne? Natürlich kannst du freie Slots kriegen zu der Zeit, wo es keiner haben möchte. So um 13 Uhr kannst du in Düsseldorf jeden Slot bekommen an dem Flughafen. Den möchte nur niemand. Das heißt, die Terminals, auch die waren schon fast voll. Und die Terminals hatten einzelne Züge Wachstumskapazität. Aber du kannst nicht mit Netzwerken, nicht mehr mit Drehkreuzen, Gateway, wie der Name in dem Terminal schon sagt, treffen. Es treffen sich 5 Züge, tauschen aus und fahren weiter. Das ging nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da müssen wir dort was tun. Und so ist dieses Terminal entstanden. Gesellschafter sind neben uns die Hupak, der Marktführer auf der Schiene, HTS, niederländisches Binnenschifffahrtsunternehmen, einer der drei großen auf dem Rhein für den Containertransport. Und PSA, der weltgrößte Containerterminalbetreiber aus Singapur. In diesen Dingen, wir vier sind die Gesellschafter. Und wenn du da heute hinkommst, hast du 6 750 Meter Gleise unter 2 Portalkränen plus ein eigenes Barge-Modul. Also wir trennen bei uns, wenn es immer geht, sofort die verschiedenen Verkehrsträger. Also das Terminal an sich ist trimodal, die Krananlagen formal auch, alle können über Wasser, aber völlig getrennte Bereiche. Die Binnenschiffe sollen nicht warten, die Bahnen sollen nicht warten. derzeit knapp 190.000 Quadratmeter Fläche, im Endausbau 290.000 Quadratmeter Fläche. Dann hat es nochmal 6 Gleise, insgesamt wären es dann 6 Containerportalkräne Stand heute. Plus, wir sind im Genehmigungsverfahren zur Errichtung eines Gefahrgut-Containerlagers, denn diese Fläche hat über 1,5 Kilometer Sicherheitsabstand zu allen Schutzobjekten, die da kommen könnten. Im ersten Schritt 1000 Ladeeinheiten, beladene Gefahrgutcontainer, die dauerhaft stehen können dort. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen die 24-Stunden-Regelung, also eigentlich überall außer Hamburg und Bremerhaven haben wir die 24-Stunden-Regelung. Länger darf ein Gefahrgutcontainer bei uns nicht stehen, dann wird es lagern. Mhm. Mit eigenen Abschnitten für Ammoniak in Container lagern. Da steht denn zukünftige Produzent aus den Arabischen Emiraten dahinter. Wir reden noch über Wasserstoff in Druckcontainern. Das ist der blaue Wasserstoff aus Norwegen, der in diesen Bereichen dann dort kommt. Das ist so ein Beispiel mit, wir haben ein gutes Verhältnis zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, sind 7 Bürger erschienen, die gesagt haben, okay, ihr macht Dinge, die ihr heute schon macht im Hafen, dann ist das für uns in Ordnung, wenn nicht mehr dazu kommt in diesen. Hätte man sich an anderen Standorten etwas anders, diese Debatten. Aber so wird dieses Terminal, ist im Vollausbau, ich würde sagen 2026, 2027, wenn die Entwicklung so weitergeht. Wir wissen ja, angesichts der vielfältigen Unwägbarkeiten der Welt, nicht was in 3 Monaten ist.
Ja, aber wenn du das jetzt mal zusammenfassen würdest, was das jetzt konkret für eure Kunden bringt. Was kann man als Kunde von euch oder auch potenzieller Kunde von euch heute machen, dass man vor 2 Jahren, als das Ganze noch Zukunftsmusik war, nicht machen konnte?
Wieder komplette Drehkreuzer aufbauen. Mhm. Man ist von diesem Terminal, das Terminal ist mit 3 Nachbarterminals über Hafenstraßen per MAFI verbunden. Das heißt, wir haben zwar formal 4 getrennte Terminals, aber wir haben eine Umschlagkapazität im Austausch. Wir haben keinen Straßentransport mehr dazwischen. Das Terminal ist zu den anliegenden Warehouse-Gebieten mit MAFIs verbunden. Kein Trucking für die angrenzenden Distributionszentren. Du kannst den CO2-neutralen Transport mit dem CO2-neutralen Umschlag verbinden, in diesen Bereichen mit allen Ladeeinrichtungen. Heißt Wachstumspotenzial. Man kann endlich intermodal auch wachsen, auch mit Trailern auf der Schiene, für die wir Flächen geschaffen haben. Und muss sich nicht mit Limitierungen von verschiedenen Terminals rumschlagen. Geht denn das noch oder geht das nicht? Mhm. Oder mit anderen Worten, Planungssicherheit für Wachstum.
Mhm. Für welche Branchen und welche Produkte ist es aktuell am interessantesten? Wo siehst du da die größte Nachfrage? Wer begrüßt das mit offenen Armen?
Durch die Bank. Also das, es sind die großen, tatsächlich die großen Handelskonsumhäuser, auch die Discounter, die ganz klar sagen, ja, wir fahren das Ganze CO2-neutral, wir wollen das hier. Es ist die Chemieindustrie, die sagt, das ist genau das, was uns in Nordrhein-Westfalen gefehlt hat. Ein Gateway-Terminal mit Lagermöglichkeiten in diesen Bereichen. Wir sehen ja, dass es sich dreht. Wir werden vom 100%igen Exportmarkt, wir werden in der Basischemie zum Importmarkt. Das musst du zwischenpuffern können irgendwo. Der gesamte Bereich der Trailer, das Einzige, was wächst auf der Schiene, derzeit so richtig, hat dieses Terminal bereits entdeckt. Es hat jetzt, wir sind momentan bei 7 verschiedenen Anbietern mit Trailersystemen, die dort drauf fahren. Zugegebenermaßen, das ging schneller, als wir gedacht haben. Wir kommen mit dem Asphaltieren so gerade eben hinterher, um angrenzende Flächen zu schaffen. Und das ist schon durch die Bank in der Industrie, die natürlich sagt, mehr bezahlen will ich nicht, aber es ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt CO2-neutral zu agieren hier in diesem Terminal.
Mhm. Jetzt hast du schon ein paar Dinge erwähnt, die das Thema Digitalisierung anschneiden. Da hat ja sicherlich auch seid ihr neue Wege gegangen beim Aufbau dieses Duisburg Gateway Terminals. Fass nochmal zusammen, was du aus deiner Sicht, was waren so die ambitioniertesten Digitalisierungsprojekte, die durch dieses Projekt da zutage gekommen sind?
Also fangen wir mal mit dem Thema Energie an. Die zu steuern ist reine Digitalisierung. Das hört sich so an, ja, aber das hat noch niemand versucht. Das, was dort getan wird, schlicht und ergreifend, Container, Gantries haben aus Sicht von grünen Energieträgern einen unangenehmen Nachteil, sie haben Spitzenlasten und zwar ganz gewaltig. Das mag Brennstoffzelle gar nicht, das musst du abpuffern und das muss, da darf es halt auch mal nicht gehen und es darf auch nicht mal nur eine Sekunde später kommen, sondern muss immer funktionieren. Also die Herausforderung ist die Koppelung mittels, in dem Falle ist es fast schon KI, dieser verschiedenen Energieträger Zweitens die Koppelung, dass wir sagen, wir versuchen, dass das Terminal, das TOS, nicht das Alleinseligmachende im Terminal ist, sondern dass die vorgeschalteten Daten-Input-Dinge, die Kundendatenbanken, wesentlich das Terminal, das heißt die Steuern, heißt die Schnittstellen massiv zu verringern. Jede Schnittstelle zu irgendetwas birgt Risiken. Ich kann auch sagen, haben wir leidvoll erfahren, hat auch bei uns nicht sofort funktioniert. An einigen Dingen schrauben die IT-Spezialisten immer noch und sagen, wir können nicht genau sagen, wo es auseinandergeflogen ist, aber dafür hat man Plan B in diesen Bereichen. So, und natürlich das Thema Richtung Gefahrgutlager und der Gantries, wir gehen Richtung Vollautomatisierung. Das hat im Hinterland so noch keiner gemacht. Wir reden nicht über nur Remote, sondern wir reden im zweiten Schritt dann über, da ist keiner mehr. Da ist auch kein Remote, sondern das System steuert diese Kräne.
Und das, dafür ist jetzt alles vorbereitet?
Ja, dafür ist alles vorbereitet. Wir haben eben ein Thema. Vieles von dem, was ich mir angucke, auch in Anwerben, unseren Beteiligungsterminal, ASCs, Automated Stacking Cranes und all das Thema. Wir haben halt nicht die Terminal Handling Charge, die ich im Seehafen bekomme, denn wir haben anders als der Seehafen. Wenn ich nach Hongkong will, muss ich irgendwann durch den Seehafen. Wenn ich nach Rotterdam will oder nach Mailand, muss ich nicht durch einen Binnenhafen-Terminal. Da kann auch ein LKW fahren. Mhm. Wir haben immer einen Wettbewerber, der diese Kosten alle nicht hat.
Ja, ja.
Und so ein ASC sähe toll aus bei uns auf dem Terminal. Wir haben ja niemals zu bezahlen. Gnadenlos unwirtschaftlich, weil wir diesen Durchsatz nicht haben, den du dafür brauchst, dass sich die Effizienz unterm Strich auszahlt. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit den Gantries an. Dafür sind sie vorbereitet, dafür laufen die IT-Systeme. Machen wir das in den ersten Monaten der Betriebsaufnahme? Nee. Wir sind froh und glücklich, dass da hocherfahrene Kollegen drauf sitzen. Man hat schon noch genug Kinderkrankheiten. Und je größer das Terminal wird, desto größer werden die Kinderkrankheiten.
Mhm. Markus, wenn du einen Blick nach vorne wirfst, Richtung 2030, ist ja auch nicht mehr so lange hin, 5 Jahre, kurze Zeit, vergehen schnell. Aber was hast du dir für Ziele gesetzt und was muss passieren, dass deine Ziele, die du für 2030 gesetzt hast, damit die auch erfüllt werden? Also gibt es schon nicht ein paar kritische Pfade, ein paar grundlegende Dinge, die einfach passieren müssen, damit ihr 2030 da ankommt, wo ihr 2030 sein wollt?
Mag sich jetzt ein bisschen selbstbewusst anhören, aber die grundlegenden Daten haben wir in den letzten Jahren geschaffen.
Mhm.
Die Fakten sind da, wir haben eine Aufstellung, wir haben eine strategische Aufstellung, wir haben die Finanzkraft, wir finanzieren uns selbst, wir werden nicht von unseren Aktionären finanziert. Natürlich nehmen wir Förderprogramme in Anspruch, wie jeder andere auch. Das wird ja gerade den, wir sind ein Staatsunternehmen, vorgeworfen. Nein, wir finanzieren uns selbst, wir haben AAA-Rating unabhängig von unseren Gesellschaftern. Das setzt dem Ganzen ein bisschen eine Grenze. Wir finanzieren uns auch ohne, dass wir Sicherheiten geben. Und das ist eine Grenze für uns in diesem Ding. Das heißt, der Engpass ist schon, wir könnten viel mehr, aber wir verlassen den Pfad der kaufmännischen Vernunft nicht. Hm. Das, was in den nächsten Jahren passieren wird, du musst halt das bisschen Fortune haben in Ausschreibungen, aber ich sehe mal, dass wir unser Terminal-Netzwerk außerhalb Duisburgs deutlich ausweiten werden noch, um dieses Netzwerk in Europa, aber vielleicht auch jenseits Europas weiter auszubauen. Dazu gehört auch das große Thema neue Energien. Sie werden nie wie in dem Hype vor einigen Jahren kommen, aber brauchen werden wir dies und das wird nicht aus Deutschland heraus passieren. Wir werden dabei unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Seehäfen verstärken. Und auch in Duisburg glaube ich nicht, dass wir am Ende der Terminalentwicklung angekommen sind. Große Herausforderung dort ist der Ausbau der vorgelagerten Infrastrukturen. Da arbeiten wir zwar hervorragend mit der DB InfraGo zusammen, aber ich sage mal so, da über die Frage, wie schnell sowas gehen kann, da haben wir noch keine einheitliche Meinung entwickeln können. Es ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren, wo wir gesagt haben, wenn wir eine Zahl sagen, meinen wir Monate und die Kollegen Jahre. Aber wir gehen da schon den Weg und das kostet viel Geld, dass wir selber noch stärker als bisher. Wir haben 300 Kilometer Gleise. Wir teilen uns einen Bahnhof mit der DB von unseren 4 Bahnhöfen. Wir werden dort Flächen erwerben und selbstständig in Ausfallgruppen, Vorstellgruppen und Ähnlichem investieren. Das geht nur, wenn die Aktionäre des Unternehmens, was uns der Fall ist, voll dahinter stehen und verstanden haben, dass dir das schönste Terminal nichts nutzt, wenn du nicht rein und rauskommst über die vorgelagerte Infrastruktur.
Genau. Ja, aber ich nehme zumindest deinen Worten, Markus, dass du das Gefühl hast, als wenn ihr euer Schicksal in den eigenen Händen trägt, als dass ihr nicht komplett abhängig seid von dem, was draußen passiert oder was sich die Weltwirtschaft entwickelt, sondern ihr habt die richtigen Weichen gestellt und mit ein bisschen Glück läuft alles so, wie ihr euch das vorstellt.
Ja, Glück des Tüchtigen, das gehört dazu. Im Wort Unternehmen ist auch immer Risiko dabei. Also ein risikoloses Unternehmertum gibt es nicht, auch nicht für unser Unternehmen. Wir halten dieses Risiko bisher aber immer im überschaubaren Rahmen, im vertretbaren Rahmen. Und das ist schon ganz gut zusammengefasst. Und wir verfolgen den klaren Ansatz, keinerlei Abhängigkeiten bei uns im Hafen zu schaffen. Das wiederhole ich auch gebetsmühlenartig, wenn die Fragen zu chinesischen Investoren kommen.
Ja.
Auch bei uns ist Hutchinson mit einem Terminal vertreten, wo dann nun diskutiert wird. Aber man muss immer auf Augenhöhe und aus der Stärke heraus nie in die Situation kommen, dass wir eine Entscheidung, die richtig wäre, nicht treffen können, aufgrund von Abhängigkeiten gegenüber Kunden oder Dritten. Das ist oberste Prämisse bei allem, was wir tun. Und deswegen büchsen wir auch gerne mal nach links und rechts aus und machen Dinge, wo man sagt, warum machen die denn das jetzt schon wieder? Ja, weil wir diese Unabhängigkeit bewahren. Und wir machen nicht alles, aber es ist ganz gut, wenn uns alle zutrauen, dass wir es tun würden.
Markus, tolles Schlusswort. Ich gucke auf meine Liste an Themen, die ich eigentlich noch mit dir besprechen wollte. Aber ich weiß, dass wir einen Hard Stop haben. Ich wollte noch über Startport sprechen, über Innovation und so weiter. Nochmal ein bisschen mehr tiefer in die Digitalisierung, tiefer ins Thema Wasserstoff eingehen. Können wir vielleicht beim zweiten Teil nochmal nachholen? Ich habe noch viele Dinge, die ich mit dir gerne diskutieren würde. Heute haben wir leider einen Hard Stop, aber vielen, vielen Dank schon mal für deine Insights. Also war sehr interessant. Da muss ich nochmal im Detail reinhören, um nochmal wirklich Gedanken zu machen. Da waren viele, viele Fragen, die noch in meinem Kopf schwirren, nach all dem, was du heute gesagt hast. So wird es wahrscheinlich unseren Hörern auch gehen. Aber sie haben hoffentlich einiges dazu gelernt heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
So, das war der BVL-Podcast mit Markus Bangen, dem CEO von Duisport. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.